Ja, der Text, zu dem ich mir Gedanken gemacht habe, steht im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel. Im Rahmen der Predigt, der Bergpredigt sagt Jesus Folgendes: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich bete. Wir danken dir, Gott, dass wir dein Wort zur Verfügung haben, dass wir darin lesen dürfen, dass wir es hören dürfen, und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist bewirkst, dass wir das richtig verstehen, dass wir das für uns entdecken, was wichtig ist. Sprich zu uns und lass dein Wort in unserem Herzen fruchtbaren Boden finden. Lass es aufgehen und Frucht bringen. Amen. Ja, ihr Lieben, wo fange ich jetzt an? Also das ist eine Frage, die kann unheimlich lähmen. Zum Glück geht es mir jetzt in der Predigt nicht so, aber ihr kennt das vielleicht. Dass man sich fragt, hey, coole Idee, aber wie starte ich jetzt das Ganze? Und das kann sogar dafür sorgen, dass man ein Projekt, wo es man so vor Augen hat, was man sich vorgenommen hat, am Ende gar nicht anfängt. Wenn ich scheinbar alle Freiheiten habe und keine Vorgaben, dann sorgt das nicht immer für das beste Ergebnis. Dann kann es sein, dass ich wesentliche Dinge vergesse, die vielleicht für das Projekt richtig von Vorteil gewesen wären. Oder ich verliere mich so in Details und achte auf alles Mögliche, aber eben nicht mehr auf das eigentliche Ziel. Was helfen kann, ist, wenn es einen Rahmen gibt. Vielleicht ist da jemand, der die Erfahrung hat in diesem Projekt, und der markiert einige Eckpunkte und gibt ein paar Leitplanken. Der platziert wesentliche Zwischenschritte, aber grundsätzlich lässt er mir alle Freiheiten, das Projekt selbst zu meinem zu machen. Das ist echte Freiheit, finde ich. Gottes Wunsch war es schon immer, einen guten Rahmen für echte Freiheit zu geben. Wir dürfen uns selber entwickeln, wir dürfen unsere Erfahrung machen, wir dürfen in dem leben, was wir erkannt haben. Und genau das trifft auch auf das Gebet zu. Wenn du dich durch Gebet bedrängt fühlst, wenn du dich unfrei fühlst oder gefangen, dann läuft irgendwas schief. Dann ist es gut, mal drüber zu reden. Und Jesus macht in unserem Text Schluss mit dem engen Korsett der Pharisäer und den Anwandlungen der Heiden. Aber er entlässt uns nicht einfach in eine Freiheit und sagt, macht doch, was ihr wollt. Sondern er steckt einen konkreten Rahmen für echte Freiheit im Gebet, im Projekt Gottesbeziehung. Was steckt nun hinter diesem vorgegebenen Gebet? So sollt ihr beten. Das ist kein Aufruf zur Liturgie. Das ist nicht gemeint als, das ist jetzt die Gebetsformel, das ist das Abracadabra, was funktioniert. Das soll uns nicht einengen und es soll auch andere Gebete nicht ausschließen. Lässt sich leicht nachweisen, auch Jesus hat einfach andere Worte in seinen Gebeten genutzt. Sondern es ist eine Anleitung und es setzt Prioritäten. Es ist auch kein Korsett oder es ist eine Pflicht, es ist kein Lösungswort. Es ist einfach die Anleitung, es ist ein guter Rat, ein Hinweis, es ist die lebensbejahende Version. Es beantwortet uns die Fragen nach den Themen in unseren Gebeten. Und es gibt Aufschluss über eine Reihenfolge und über eine Prioritätensetzung. Es ist der leitende Rahmen, den der Meister Jesus uns als Lernenden zur Verfügung stellt, damit das Gebet eben zu unserem echten eigenen in aller Freiheit wird. Also, wie beten wir nun in den Themen des Vaterunsers und in dessen Reihenfolge? Zunächst geht es aber Jesus erstmal um die Rahmenbedingungen. Das ist ganz interessant. Er fordert erstmal auf, sich zurückzuziehen und im sogenannten Kämmerlein auf die Suche nach dem verborgenen Gott zu gehen. Das ist ein erster Baustein für diesen passenden Rahmen. Gott drängt sich nicht auf, sondern Gott wartet auf unseren ersten Schritt. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und das ist keine neue Idee von Jesus, sondern das hat der Prophet Jeremia schon gepredigt. Von ganzem Herzen. Das heißt, nicht mal so zwischendurch, wenn der Handy-Akku alle ist, sondern fokussiert. Das stille Kämmerlein. Und man könnte annehmen, zur Zeit Jesu wusste jeder sofort, was das ist oder wo das ist. Das war vielleicht Realität, ein Ort der Ruhe, ohne Lärm, vielleicht abschließbar, ohne Ablenkung. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das eine super Herausforderung. Durch die viele Ablenkung, in der wir leben in unserer Zeit, ist unsere Aufmerksamkeitsspanne nachweislich gesunken. Das ist wissenschaftlich festgestellt worden. Und das fordert uns natürlich heraus, das stille Kämmerlein. Und da braucht es einmal mehr die bewusste Entscheidung für die Suche nach dem Vater. Nicht in Action, sondern vielleicht eben ohne Action. Und es ist die Frage, was ist dein Lärm? Was ist deine Ablenkung und was sind deine Themen, wo du weißt, hey, hier ist dran, es zurückzulassen, um die Stille zu suchen, um den Vater zu suchen. Und so sehr wir uns das auch wünschen, Gott wird keine Leuchtreklame schalten. Er wird auch kein Werbevideo oder ein YouTube-Short drehen, um sich uns aufzudrängen. Er wird sich nicht auffällig kleiden, um einfach in unserer schnelllebigen Zeit noch irgendwie bemerkt zu werden. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe ist, dann war er damals verborgen und ist er auch heute noch verborgen. Also begib dich selbst ins Verborgene. Und dieser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit hat es damals vergolten und hat selbst ins Verborgene geschaut. Und es wird auch Folgen haben in unserer heutigen Zeit für das Miteinander mit unserem Herrn. Gehen wir mal davon aus, wir haben es jetzt geschafft, stilles Kämmerlein und so. Und wir fangen an, in diesem Vater unser zu beten. Und schon die ersten Worte dieses Gebets sind ja gleich eine Horizonterweiterung. Vater unser. Also so sehr du auch mit Gott jetzt gerade allein bist, die anderen sind mit dabei. Es ist dein Vater, jawohl, Intimität und Vertrauen, aber von Anfang an ist die Gemeinschaft Teil des Gebets. Vater unser. Allumfassend, ganz pauschal. Nicht Vater von uns allen, die wir richtig glauben, Vater von uns allen, die wir getauft sind, Vater von uns allen, die wir Mitglieder in der Landeskirche sind. Nee, Vater unser. Und man sagt ja so, Geschwister kann man sich nie aussuchen. Muss man auch nicht. Das hat Gott gemacht. Ich bin auf einer Stufe mit jedem, der das betet. Jeden, der glaubt und dem Gott die Kindschaft zuspricht. Vater unser, das verbindet uns. Und um diesen Vater, um unseren Vater, kreisen sich die ersten drei Bitten. Ich schaue also weg von mir. Ich schaue auch weg von den anderen Menschen. Der Fokus liegt in der ersten Hälfte dieses Gebets ganz auf Gott. Also wenn du betest, dann fang bei Gott an. Sonst besteht immer die Gefahr, dass du dich nur auf dich selber konzentrierst und es hört schnell auf, überhaupt ein Gebet zu sein. Weil es dann in zufällige Gedanken verfällt, in Befürchtungen, in Sehnsüchte, in Nebensächlichkeiten. Das, was eben unser Herz bewegt. Geheiligt werde dein Name. Es geht nicht darum, was ich über dich denke. Es geht nicht um das Bild, was ich von dir habe, Gott. Es geht nicht um falsche Vorstellungen oder zusammengebastelte Bilder, sondern es geht um deinen Namen, Gottes Name. Den hat Gott uns offenbart. Als er dem Mose auf dem Berg Sinai erschienen ist, im 2. Mose Kapitel 34, heißt es, da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat da selbst zu ihm und er rief aus den Namen des Herrn. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die 3. und 4. Generation verfolgt. Ich freue mich immer, dass ich nur eine Silbe im Vornamen habe. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Der Name Gottes beschreibt sein Wesen. Und da muss man sich hineindenken. Aber das ist genau das, was ich ehren will. Das ist das, was ich heiligen will. Dazu ist es notwendig, dass ich das lerne, was das bedeutet, dass ich das verinnerliche, damit zum Ausdruck kommt, wer und was Gott wirklich ist. Und wer da Nachhilfe braucht, dem empfehle ich momentan vom Bestseller-Autor John Mark Comer das Buch Gott hat einen Namen. Kann ich empfehlen, hat mir sehr den Horizont erweitert. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da ist immer noch keine Fürbitte, da ist immer noch kein eigenes Anliegen. Zunächst soll mal klar sein, was ist denn das Ziel? Weg vom Ego. Mein Reich, mein Wille, meine Wünsche, meine Ansprüche. Das ist zweitrangig. Wir benötigen diese Erinnerung immer wieder und müssen uns daran neu ausrichten. Es ist so krass, wir haben Verbindung zu dem Höchsten, zum allmächtigen Gott. Aber es geht nicht darum, diese Beziehung auszunutzen für die eigenen Ziele, sondern sich selbst mit hineinnehmen lassen in Gottes Plan. Und gleichzeitig das, was uns aktuell bewegt, mit diesem Fokus wahrzunehmen. Dein Reich, dein Wille. Und wir verbinden uns mit Gottes Willen und wir stimmen ihm zu. Ich will, dass das geschieht, was du möchtest. Wir sind aktiv dabei und wir geben uns hin. Gottes Reich, Gottes Wille. Und das nicht irgendwann, wenn es mal soweit ist, sondern jetzt und hier, schon auf Erden. Und Gott will das jetzt schon gestalten. Und er will unser Gebet dafür nutzen. Also wir sind beteiligt mit dem, was wir beten. Und unser Einsatz im Gebet, das ist echte Handwerkskunst im Bau des Reiches Gottes. Also, Gott im Mittelpunkt. Fokus auf ihn, auf seinen Willen. Und dann geht es auch endlich mal um uns. Und wir stellen fest, ja, unsere Bedürfnisse stehen nicht am Anfang des Gebets. Aber, und das ist beachtlich, mathematisch beim Thema 4 von 7, also absolut im Zentrum des Gebets. Unser täglich Brot gib uns heute. Da ist wieder das Unser. Also scheinbar konträr zum stillen Kämmerlein, das hatte ich schon, ist auch hier das Grundbedürfnis nicht nur von mir, sondern von der Gemeinschaft das Thema. Nicht nur, was benötige ich, nicht nur, was ist meins, sondern was benötigen wir? So verlieren wir beim Beten nie den anderen aus dem Blick. In dem Moment, wo uns bewusst wird, dass wir aus der Gnade Gottes leben und dass wir von ihm alles erbitten können, rufen wir uns auch automatisch die Bedürfnisse unserer Geschwister ins Bewusstsein. Und wir verschließen nicht unsere Augen vor dem, was in der Welt alles schiefläuft, vor der Not, vor den Bedürfnissen anderer, sondern wir bleiben aufmerksam. Unser Brot, nicht nur meins. Was brauchen die anderen? Welche Not soll Gott lindern? Und wenn ich beim Gebet für mein Brot die anderen mit einbeziehe, dann ist das ein Grundstein für Gerechtigkeit. Die anderen sollen das Gleiche kriegen. Und damit baue ich Reich Gottes. Reich Gottes, was eben nicht nur Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, so sagt es Paulus im Römerbrief. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Gott hat Grenzen gesetzt, Leitplanken, wie ich schon sagte, die uns in Freiheit führen sollen, die einen Rahmen geben, nicht nur im Gebet, sondern darüber hinaus, im Umgang miteinander. Und wir bitten um Vergebung, wo wir diese Grenzen übertreten haben. Vergebung für das, was wir Gott schuldig geblieben sind oder was wir anderen schuldig geblieben sind. Mein Vater hat einen Spruch gehabt, sowas kommt von sowas. Das war natürlich oft im Blick auf mein kindliches Fehlverhalten gemeint. Aber das kann man unbedingt auch aufs Positive deuten. Freiheit führt in Freiheit, Unfreiheit führt in Unfreiheit, Vergebung führt zu Vergebung. Der Bodybuilder und Buchautor Michael Stahl, der beschreibt ganz ausdrücklich in seiner Lebensgeschichte, wie er es gelernt hat, aus der Vergebung zu leben. In einem längeren Prozess lernt er es, seinem alkoholkranken und gewalttätigen Vater zu vergeben und erlebt dadurch, wie befreiend das ist, wie man durchatmen, aufatmen und ins Leben hineinkommen kann. Und als ein betrunkener Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall seine Frau und seine Tochter lebensgefährlich verletzt, da fährt Michael am selben Abend zu dem Unfallverursacher, klingelt und sagt, ich bin hier, um dir zu vergeben. Ich muss mich jetzt um meine Familie und mich kümmern. Da habe ich jetzt keine Kraft, dir deine Schuld nachzutragen. Ich gebe dich frei. Sowas kommt von sowas. Nicht vergeben bindet Kräfte. Kräfte, die ich aufbringen muss, um den Zorn aufrechtzuerhalten. Kräfte, die ich aufbringen muss, um die Straßenseite zu wechseln, weil der andere mir nicht angenehm ist. Vergeben kostet auch Kraft, aber es führt in die Freiheit. Ich befreie mich selbst von dem Zorn und Groll auf andere, dem Nachtragen und dem Auflauern. Und das erleichtert und gleichzeitig erlebe ich die Freiheit von Gottes Vergebung. Führe uns nicht in Versuchung. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich von Gott abfalle. Also ich will das auf gar keinen Fall. Doch ich weiß um meine Schwächen. Ich weiß, dass ich es von mir aus nicht möglich machen kann, dass ich nicht der bin, der dafür sorgt, treu Gott nachzufolgen, sondern es ist der Geist Gottes. Es ist Gott, der in mir handelt. Und ich mache mir bewusst, dass ich nicht bestehen würde, wenn Gott es drauf anlegen würde. Danke Gott, dass du mich nicht auf die Probe stellst. Ich will dir treu bleiben. Also, und hier wieder der Gemeinschaftsgedanke, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, definiere mal das Böse. Was ist das? Es ist das, was mich belastet. Es ist das, was mir Kraft raubt, was mir Zeit raubt, was Schmerzen verursacht, was den Lebensmut nimmt, was mich in meinen Plänen hindert. Das ist je nach Zeit und Person etwas völlig anderes. Aber auch hier ist viel mehr gemeint als das private Glück. Es geht nicht um den lebensbejahenden Durchmarsch, den krisenfreien Lebensstil als Christ. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist fester Bestandteil meines Gebets. Auch wenn es mir gerade selber gut geht, mache ich mir bewusst, dass wir in einer Zeit leben, wo das Böse noch um sich greift. Und wir bleiben aufmerksam und wir verschließen unsere Augen nicht vor den Bedrängnissen der Welt. Und wir bleiben sensibel und machen die Sorgen der Geschwister zu unseren eigenen Anliegen. Wir zelebrieren das Böse nicht, aber wir verschweigen es auch nicht. Wir können das Böse nicht ausblenden aus unserem Leben und somit ist es gut, dass das Böse auch Thema unserer Gebete ist. Aber nicht an erster, sondern an letzter Stelle. Aber wir müssen darum bitten und wir dürfen darum bitten, dass Gott uns vor dem Schlimmsten bewahrt und vom Bösen erlöst. Von bösen Einflüssen und auch vom personifizierten Bösen, das eben in dieser Welt nach wie vor sein Unwesen treibt. Aber wir können so beten, weil, und damit kommen wir zu dieser klaren Aussage, zu dem Fundament unseres Glaubens, Ursache unseres Glaubens, Ursache dafür, dass all unser Beten sinnvoll ist und zielführend ist, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Jesus lädt uns ein, genauso zu beten, gerne auch wortwörtlich. Warum nicht? Machen wir jeden Sonntag, werden wir dann wieder üben. So dürfen wir beten, wenn uns die Worte fehlen. Aber vor allem will uns Jesus mit diesem Gebet anstecken. Er möchte uns inspirieren, er möchte uns in die göttliche Dimension hineinführen. Das Vaterunser als Anleitung, wie unser Gebet ausgerichtet sein soll und wie es ausgerichtet sein darf. Und Jesus öffnet uns damit einen Raum, in dem wir uns bewegen können. Und das ist nicht irgendein Raum, sondern das hat Potenzial. Wir beten hingegebener, wir fokussieren uns auf Gott, wir orientieren uns an Gottes Reich. Und das sorgt dafür, dass unser Gebet kraftvoll wird. Und ich mache Mut, mache euch Mut, das immer wieder auszuprobieren. Mein Vorschlag, schaff dir bewusst einen Ort, der dem stillen Kämmerlein nahe kommt. Und dann nimm die 7 Bitten des Vaterunsers als einzelne Überschriften. Und dann finde deine eigenen Worte zu jeder dieser Überschrift. Das kann man sprechen, das kann man auch schweigend im Herzen bewegen, das kann man aufschreiben. Da darfst du deinen eigenen Stil finden, so wie es dir liegt. Und lass dir Zeit, lass dir da Pausen, du hast da keine Bringepflicht, sondern du darfst deinen Rhythmus finden. Und wenn dir nichts einfällt zu einer Überschrift, ja, dann ist es so. Dann geh zur nächsten. Aber mach diesen Rahmen zu deinem Gebetsrahmen, in deinem Alltag, in deinem Kämmerlein. Der Theologe N.T. Wright hat in seinen Gedanken zum Vater unser folgendes Fazit gezogen. Dies ist der Rahmen, von dem Jesus wusste, dass wir ihn brauchen würden. Hier siehst du den himmlischen Vater, wie er darauf wartet und sich danach sehnt, dass du dieses Gebet jeden Tag benutzt und so in der Erkenntnis Gottes, in der Liebe zu ihm und im Dienst für ihn wächst. Also was hindert dich, es zu deinem eigenen Gebet zu machen? Amen.